Pilzhutdämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Der Bibi Blocksberg Podcast aus Estland affiner Perspektive.
Du bist eine Schande für die gesamte Hexenschule Schubia Wanza. Hey, das ist unfair. Meine Ollen verbieten mir das Hexen und ich werde angemacht. Es geht nicht um die nicht erledigten Hausaufgaben, sondern um dein schlechtes Betragen in der allgemeinen Schule, den ständigen Streit mit deinen Eltern. Das ist die Ursache für deine nicht gemachten Hausaufgaben. Nicht wundern, mit meiner Stimme ist alles okay. Es ist nur Tante Mania und Schubia, die ich hier zitiert habe und das möglichst originalgetreu, so gut es eben geht. Aber worum geht's hier eigentlich? Warum Schubia? Und was hat sie angestellt? Und wo ist Bibi? Das erfahrt ihr gleich, denn ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzhutdämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Ihr hört gerade die 38. Folge und besprochen wird, wenn wir diese Zahl 38 mal 2 nehmen, dann kommt die 76 raus und genau die wird heute besprochen. Folge 76, Schubia dreht durch. Damit wäre auch die Frage geklärt, warum ich hier überhaupt mit Schubia daherkomme. Die Folge Schubia dreht durch ist 2002 erschienen und ich habe sie 2005 erstmals gehört. Also war damals noch eine relativ neue Folge und gehört auch schon zu den Folgen, die unter Kiddings erschienen sind, nicht mehr unter Kiosk. Einerseits merkt man den Unterschied und auf der anderen Seite wieder nicht, weil manches doch ein bisschen so geblieben ist wie in den älteren Folgen. Aber dazu später. Die Folge fängt nicht bei Bibi zu Hause an, sondern unterwegs. Achtung! Bahn frei da unten! Platz da für Schubia Wanza! Ja, das ist so diese typische laute Erscheinung von Schubia. Sie hat nicht nur eine super, super schrille Stimme, sondern auch ein schrilles Auftreten, wird beschrieben als grünhaarige oder grün gefärbte Punkhexe. Also auf jeden Fall ist Schubia bekannt dafür, dass sie immer laut und schrill und in wildem Sturzflug durch die Gegend fliegt mit ihrem Motorbesen Kawakasi und damit gerne Vögel, Hexen oder Leute erschreckt. In diesem Fall erschreckt sie ihre Junghexenschwestern Bibi und Flowey Powie, die auf Schubia warten. Schubia landet aber leider so unglücklich, dass sie ausgerechnet Flowey Powies heiligen Spiegel zerdeppert und die sich natürlich aufregt. Offensichtlich hat sie ihn wieder heil gehext, weil sie ihn später nochmal benutzt. Aber schön ist das trotzdem nicht, weil wenn ich mich schon so wild verhalte, dann möchte ich schon aufpassen, dass ich von meinen Freundinnen nicht irgendwelche Sachen zerdeppere. Aber Schubia ist eben Schubia. Und Bibi findet den Sturzflug nicht gut. Schubia nennt das punktgenaue Landung und Bibi sagt, dann musst du aber wohl noch etwas üben. Oder machst du denn hier auf Bruchpilot? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und das frage ich mich immer noch. Und Schubia meint dann auch noch so frech zum zerbrochenen Spiegel von Flowey Powie, war nur ein Freundschaftsdienst, Blumenpott, damit du mal in die Lehrbücher guckst, statt in den Spiegel zu gucken. Sagt ausgerechnet Schubia, die selbst keine Hausaufgaben macht und hier auch wieder nicht gemacht hat. Und das sagt Flowey Powie dann natürlich auch zu ihr. Du machst doch selber nie Hausaufgaben, jetzt bist du gemein. Sie weiß nicht mal mehr, was sie aufhatten und Tante Mania, zu der sie gerade fliegen wegen Hexenschule, versteht keinen Spaß, wenn die Hausaufgaben entweder gar nicht oder sehr schlecht gemacht wurden, weil Mania zwar streng ist, aber den Hexenschülerinnen auch etwas zutraut und ihnen deswegen auch was abverlangt. Mania hat ja ein gutes Herz, sie macht es ja nicht, um die Mädels zu ärgern, die Junghexen, sondern einfach, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Und in diesem Moment schaltet sich auch schon Gunter Schoß als Erzähler ein, der eine gute Einleitung macht. Gunter Schoß ist seit Folge 69 der Erzähler, nachdem Joachim Notke verstorben ist. Ich habe auch schon in ein paar neueren Folgen, die ich besprochen habe, schon was über ihn erzählt. Ich finde ihn als Erzähler ebenso gut. Er macht es ganz anders als Joachim Notke, aber deswegen nicht schlechter. Aber wie gesagt, beide Erzähler haben bei mir ihren speziellen Platz und Joachim Notke ist halt der Erzähler, mit dem ich groß geworden bin. Der Erzähler erzählt, wo sich die Hexen gerade befinden, nämlich auf ihrer Junghexeninsel, auf der sie sich immer treffen, wenn sie zu Tante Mania in den Hexenunterricht gehen, um sich gegenseitig Mut zu machen. Mir persönlich gefallen die Folgen in der Hexenschule immer sehr gut. Was ich von den Junghexen halte, dazu sage ich gleich was Kurzes. Meine Meinung hat sich ja im Laufe der Jahre auch entwickelt. Positiver oder negativer, dazu komme ich gleich. Auf alle Fälle gehen die Hexenschulfolgen immer, weil Tante Mania einfach eine klasse Lehrerfigur ist. Junghexen bringen auch immer wieder mal frischen Wind rein. Und hexische Dinge sind sowieso immer sehr interessant. Natürlich geht Bibi auch auf eine normale Schule und diese Schulgeschichten mag ich auch. Aber so die hexische Seite sollte nicht vernachlässigt werden. Die Junghexe Shubia kam schon mal früher vor, und zwar in Folge 18 und Folge 35. Folge 18 habe ich bereits an der Walpurgisnacht besprochen. Und da hat Shubia eine kleine Rede gehalten darüber, dass sie ihren Motorbesen wie eine Kawasaki sausen lässt. Da war das wohl noch Kawasaki und später Kawakasi. In Folge 35, das ist der Hexenfluch. Genau, Folge 18 war Bibi auf dem Hexenberg, für alle, die nicht mitkommen. Und der Hexenfluch ist Folge 35. Da wird das erste Mal das Wort, ich zitiere mal original, wie es in der Geschichte ist, Punkerhexe verwendet. Und worauf Shubia stolz ist. Und ab Folge 65 ist Shubia dann praktisch eine Figur, die immer wieder kommt. Folge 65 ist das Wettfliegen. Genau, zuerst wurde Shubia von der gleichen Sprecherin gesprochen, die früher auch Margie gesprochen hat, von Sabine Thiesler, in der Folge 18 und 35, die aber später nicht mehr zur Verfügung stand, weil sie unter die Autorinnen gegangen ist. Und deswegen hat ab Folge 65 die Sprecherin Gada oder Gada Al-Akel, ich weiß leider nicht, wie man das betont, bitte nicht böse sein, die Shubia übernommen. Man kennt diese Dame, wenn man Schloss Einstein-Fan ist und früher Schloss Einstein geguckt hat. Sie hat nämlich in Staffel 1 und 2 war das, glaube ich, die Mutter von Atze gespielt, die Karin Feilke. Da spricht sie allerdings mit ihrer normalen Frauenstimme und für Shubia spricht sie ein bisschen höher, ein bisschen schriller, was dem Charakter ja auch so dieses Aufgedrehte verleihen soll. Es ist auf jeden Fall nicht so kleinmädchenhaft, dass es mich persönlich jetzt stören würde, aber ja, ich muss halt einfach gut gelaunt sein, wenn ich die Shubia aus der Anfangszeit hören will. Aber ich finde, die Sprecherin hat einen super Job gemacht. Es geht ja darum, der Rolle den passenden Charakter zu verleihen und das hat sie definitiv hinbekommen. Shubia wird, wie gesagt, als die grünhaarige Punkhexe dargestellt. Am Anfang leider sehr, sehr klischeehaft und es heißt auch nicht Punker. Jeder, der wirklich in der Punk-Szene unterwegs ist, würde sich da ein bisschen angegriffen fühlen. Das kann ich persönlich gut verstehen, weil die Medien das Bild von Subkulturen, egal ob Punk oder Gothic oder welche Richtung auch immer, sehr stark verfälschen und abflachen und diese Subkulturen irgendwie auch für dämlich verkaufen wollen, obwohl sie das gar nicht sind. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil ich mit 16, 17 auch in der Gothic-Szene unterwegs war. Also das ist nicht so ganz wie Punk. Aber tatsächlich entspringt die Gothic-Bewegung der ursprünglichen Punk-Bewegung. Das ist halt praktisch eine Bewegung gewesen, die sich etwas dunkler gekleidet hat, sich mit etwas dunkleren Themen beschäftigt hat. Das mit der Kleidung stimmt schon. Also da ist natürlich was dran. Die Punks laufen tatsächlich mit gewissen Frisuren rum oder färben sich die Haare bunt, aber eben nicht immer. Es kann, aber muss nicht. Sie drücken sich natürlich auch über ihre Kleidung und über ihre Frisuren und auch über einen bestimmten Schminkstil aus oder schminken sich gar nicht. Aber das ist nicht zwingend ein Muss. Diese Stile sind eigentlich entstanden aus der Musik. Ich meine, ja, es gibt ja Punkrock und der entstand in den späten 60ern, frühen 70ern. Ich bin eigentlich über einen ziemlich, ich sag mal, mainstreamhaften Weg in diese Subkulturen hineingerutscht. Also jetzt nicht direkt Mainstream, aber ich meine, die ersten Kontakte hat man ja immer mehr oder weniger, wenn man noch keine persönlichen Kontakte in diese Szene hatte, durch Freunde, Bekannte, Verwandte oder Eltern oder Geschwister. Meistens schnappt man dann irgendwas auf aus gängigen Medien, die man als Jugendliche so liest, wie zum Beispiel Bravo Popcorn oder... Ja, obwohl ich dazu sagen muss, das sind wirklich Medien, die alles sehr oberflächlich anschneiden. Oder eben die Charts, die halt auch von gewissen Musikgruppen erfolgreiche Hits zeigen, wie zum Beispiel... Also ich würde jetzt Him oder Evanescence nicht unbedingt als Gothic oder Metal bezeichnen, auf gar keinen Fall. Aber im Zusammenhang mit diesen Bands, ich bin mit 13 auf Him gekommen und mit 16 auf Evanescence... Und hatte praktisch immer schon Kontakt zu der Schiene, die jetzt nicht unbedingt in Disco-Pop à la Kylie oder Bubblegum, damals gängigen Mainstream-Pop à la Britney, passen. Also mich haben auch schon andere Schienen interessiert. Oder auch das Mystischere. Und dementsprechend bin ich auf diese Bands gekommen. Und weil halt immer in diesen Zusammenhängen das Wort Gothic fiel oder schwarz oder dann auch so Symbole wie Pentagramme, da wollte ich halt wissen, was da dran ist oder ob das wirklich nur Klischeedarstellungen sind. Spätestens mit 16 habe ich dann, wo auch das Internet und DSL es mir möglich gemacht haben, mich näher damit zu befassen, da kam halt raus, dass das mehr ist als nur die Kleidung und die Haare und die Schminke und die Musik und dass das, was halt da wirklich als Gothic verkauft wird, überhaupt nicht Gothic ist. Oder auch das, was als Punk verkauft wurde, so um die 2000er. Zum Beispiel viele bezeichnen ja Avril Lavigne als Punk. Also wirklich nichts gegen die Dame, aber das ist definitiv eher Pop mit ein bisschen, ja, Pop, der jetzt nicht ganz so in diese Bubblegum-Schiene passt. Von der Punk-Bewegung weiß ich nicht ganz so viel, aber was ich rausgefunden habe, ist, dass diese zuerst in den USA entstanden ist, aus dem Garagenrock. Und in England wurden praktisch diese Werte gelebt, weil sie sich gegen die gängigen Normen und Werte, die sehr konservativ noch waren, zu dieser Zeit aufgelehnt hatten, weil sie sich einfach von der gängigen Gesellschaft nicht verstanden gefühlt hatten. Also ja, das mit dem Rebellieren, da ist schon was dran, aber es ist nicht ganz so klischeehaft und ganz so, wie es in den Medien häufig dargestellt wird. Und Gothic ist halt die Beschäftigung mit dem Tod und mit den Themen, die halt unsere oberflächliche und Spaß auf Knopfdruck und immer nur funktionieren ohne reale Emotionen Gesellschaft. Also alles, was halt in dieser Gesellschaft hier keinen Platz hat. Kleidung ist ja eh nur Ausdrucksmittel. Kleidung ist ja nicht das, was die dann alleine definiert, sondern die ganze Grundeinstellung, der Lebensstil, die Identifikation mit den Werten, die ist im Kern am wichtigsten. Und wer sich einfach nur die Fingernägel irgendwie bunt oder schwarz oder sonst wie anmalt oder sich die Haare grün färbt wie Schubia, der ist ja nicht gleich Punk, nur weil er das äußere Erscheinungsbild trägt. Also das ist da schon ein bisschen mehr. Und was die Bravo damals beschrieben hat, habe ich dann auch mit 16 schon gemerkt, das ist relativ oberflächlich, weil man glaubt, irgendwelche Teenies sind ja scheinbar nicht intelligent genug, um dahinter zu steigen, dass das viel mehr ist. Und ja, man versucht immer, die jungen Leute ein bisschen für blöd zu verkaufen. Und das fand ich nicht okay und deswegen habe ich damals auch aufgehört, diese Jugendzeitschriften zu lesen. Es sei denn, es waren irgendwie Poster drin, die wichtig waren, aber mit der Form des Journalismus war ich dann schon irgendwie so ein bisschen fertig. Und da habe ich mich natürlich auch von distanziert. Was mich hier persönlich ein bisschen stört, ja, das mit dem rebellischen Motiv, das ist schon nicht schlecht gemacht, die Grundidee ist schon nicht falsch. Aber ich finde es viel zu oberflächlich dargestellt, weil ich meine, Schubia würde ich mir natürlich vorstellen, als eine, die diese Musik hört, die auch auf Konzerte gehen möchte von Punkbands oder später auch mal in Discos, wo solche Musik gespielt wird. Das hätte man vielleicht noch gebraucht, weil ja, auch wenn das ein Kinderhörspiel ist und ein Kinderhörspiel natürlich erstmal Kinder anspricht, es soll trotzdem auch Aufklärungsarbeit leisten, weil ich meine, Kinder und sehr junge Hörerinnen und Hörer sind nicht blöd. Die wollen was lernen, die sind wissbegierig, die sind nicht ganz so doof, wie sie immer verkauft werden. Und das ist halt das, was mich dann immer mehr gestört hat, auch an den neueren Folgen. Aber später wird das Bild der Schubia auch ein bisschen gerade gerückt. Und ich meine, es wird dann nicht mehr ganz so vermittelt, oh Gott, alle Punks sind aggressiv und alle Punks sind antisozial. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Man ist ja nicht gleich antisozial, nur weil man die Normen der Gesellschaft, in der man aufwächst, in Frage stellt. So, genug von Subkulturen und meinem Ausflug in die Jugend. Flowey Powie. Flowey Powie wurde erst in Folge 67 vorgestellt beim Weißen Kakadu. Ich denke mir, wer bitteschön hatte diese Idee mit diesem Namen, weil, wenn schon Junghexencharakter, dann bitte wenigstens einen gescheiten Namen. Flowey Powie klingt halt wie so eine Verarsche von Flower Power. Ja, wahrscheinlich wollten sie irgend so ein Blumenkind oder Hippie kreieren. Und da passte der Name ganz gut. Und im Gegensatz zu Schubia, die immerhin noch Wanzhaar heißt, hat Flowey Powie gar keinen Nachnamen. Sie wird von Schubia immer nur Blumenpott genannt. Deswegen geht jeder davon aus, oder gehen viele davon aus, dass das ihr Nachname ist. Während sie Bibi oftmals mit Blocksberg anspricht. Flowey Powie wird auf jeden Fall von Melanie Hinze gesprochen. Sie ist die Tochter von Frau Müller-Riebenseel-Sprecherin Eva Maria Werth. Hätte ich mir so ein bisschen von der Stimme und auch von der Stimmlage her denken können. Sie spricht die Flauipaui zwar nicht so schrill wie ihre Mama, die Frau Müller-Riebenseel spricht, weil es eine komplett andere Rolle ist. Aber dafür tendiert sie da bei Flauipaui, obwohl die Sprecherin ja nicht schuld ist. An ihr liegt es ja nicht, aber es ist ja die Rolle. Flauipaui hat für mich eine Kleinmädchenstimme. Ihr Besen heißt Gänseblümchen, sie hat lange rote Haare, sie bürstet sich immer die Haare und spiegelt sich den ganzen Tag mit ihrem Handspiegel. Okay, also ja, ich möchte jetzt wirklich niemanden auf die Füße treten, der Flauipaui mag oder Fan ist. Ich möchte auf gar keinen Fall auch der Sprecherin auf die Füße treten, weil die wirklich einen tollen Job macht. Sie verkörpert ja auch das, was Flauipaui darstellen soll. Aber als ich das erste Mal Flauipaui gehört habe, dachte ich mir nur, oh mein Gott. Ich meine, bei Shubia ist es ja ganz okay, dass sie einen etwas rebellischeren Mädchentypen darstellt. Und Bibi eben den goldenen Mittelweg. Und Flauipaui ist wahrscheinlich so das brutale Gegenteil von Shubia. Also Shubia komplett, wenn ich das mal so sagen darf, unangepasst. Bibi ist der goldene Mittelweg und Flauipaui ist überangepasst. Sie will bloß nicht anecken, sie muss immer schön sein und die Haare müssen sitzen und bloß kein Pickelchen im Gesicht und bloß keine Unreinheit. Leute, jetzt mal ganz im Klartext. Ich finde, uns Mädchen und Frauen wird ohnehin schon so ein Frauenbild von den Medien und von den Frauenzeitschriften und überhaupt von allem, was man um sich herum findet, von der Werbung, gepredigt, wie Frau von Welt bitte perfekt zu sein hat. Und ich finde, in einem Kinderhörspiel hat das überhaupt nichts zu suchen. Flauipaui ist nicht unbedingt das Beispiel dafür, dass ein Mädchen dann selbstbewusst heranwachsen kann. Ich finde, was das Ganze wieder ein bisschen entschärft und okay erscheinen lässt, ist, dass man sich über das Verhalten von Flauipaui ein bisschen lustig macht oder auch ärgert. Zum Beispiel Tante Mania hat ja auch irgendwann mal gesagt, schau lieber in die Lehrbücher als in den Handspiegel und hör endlich auf, dich zu kämmen. Das, finde ich, macht die ganze Sache ein bisschen, ich sag mal, lockerer. Aber trotzdem, ich finde, so ein Mädchenbeispiel braucht man wirklich überhaupt nicht. Weil ich finde, diese Ideale, die uns vorgebetet werden, die machen krank. Wenn man die entsprechende, sensible Veranlagung dafür hat. Und ja, ihr würde ich am liebsten auch immer wieder sagen, Mensch, Flauipaui, lass doch das mal mit dem Spiegel sein. Du bist wirklich gut genug, wie du bist. Ich verteufel sie nicht. Ich finde, sie ist auch eine gute Freundin für Bibi und Shubia auch. Aber ich finde, so wie man in den 90ern und 2000ern diese Junghexen porträtiert hat, das fand ich sehr stereotyp. Und pubertierende Teenies sind keine Stereotypen. Das sind ebenfalls schon komplexe Persönlichkeiten, die gerade heranwachsen. Und so möchte oder so wollte ich als Jugendliche auch wahrgenommen werden. Und ich denke mal, dass es vielen Jugendlichen so geht, dass sie ernst genommen werden wollen. Genug des Vortrags darüber, dass ich kein Flauipaui-Fan bin und dass ich Shubia erst später schätzen gelernt habe. Ihr werdet sowieso in mehreren Folgen davon hören. Ich möchte jetzt weitermachen mit Shubia dreht durch. Die Junghexeninsel ist für mich ganz klar schon per se eine estnische Spur, weil alleine die Natur, der Fluss, der Emajõgi in Tartu könnte tatsächlich auch die Triller in Neustadt sein. Ob es da eine Naturschutzinsel gibt, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich gehe davon aus. Estland hat so viele Geheimnisse, von dem her, ja. Shubia erklärt nach der kurzen Einführung vom Erzähler, was nun die Ursache ist für die nicht gemachten Hausaufgaben. Es geht darum, sie hat schon wieder Krach mit ihren Eltern, wie in den Folgen davor auch. Ein blauer Brief von der Schule, der bereits zwei Folgen vorher erwähnt wurde, beim Brieffreund. Ob das der gleiche ist oder ob die Zeit sich wieder weitergedreht hat, kann ich schwer sagen. Aber ich sage einfach mal, es ist der gleiche blaue Brief. Und deswegen hatte das Konsequenzen. Ihre Eltern haben ihr Flug- und Hexverbot gegeben, auch weil sie in der allgemeinen Schule ziemlich in Ungnade fällt. Was ich nicht verstehe und als kleinen Logikfehler empfinde, wieso darf Shubia, wie sie selber sagt, zur Ollen Mania fliegen, aber für die Hausaufgaben nicht hexen? Normalerweise sollten die Eltern bei Hexenschulen Angelegenheiten Flug- und Hexverbot aufheben. Da steige ich nicht durch oder die Wanzhas sind tatsächlich so ein bisschen unlogisch gestrickt. Shubias Eltern lernt man irgendwie nie kennen. Die werden immer nur erwähnt, aber es spielt sie niemand. Schade, ich hätte gerne gewusst, was das für welche sind. Dann hätte ich mir auch ein Bild über Shubias Verhalten machen können. Dieses ständige Gezicke von ihr und Flowey Powie, das nervt tatsächlich. Das macht beim Hören nicht sehr viel Spaß. Klar, es geht darum, dass Shubia über die Stränge schlägt, sonst hieße die Folge nicht Shubia dreht durch. Aber man merkt, sie übertreibt. Dauernd ist sie Flowey Powie am Attackieren. Ich bin wirklich nicht der Flowey Powie-Fan, aber ich finde dieses ganze Gezicke mit Blumenpott, du bist der größte Einfallspinsel. Immerhin hat Shubia das zurückgenommen. Aber dieses ganze Rumgezicke macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Ein bisschen weniger wäre besser gewesen. Weil ja, ich habe schon verstanden, dass Shubia momentan überhaupt niemanden und sich selber auch nicht leiden kann. Das versteht der Hörer in der ersten Minute schon. Oder die Hörerin. Und Shubia sagt dann, wenigstens habe ich dann meine Ruhe und wir können alle drei zu Schloss Klunkerburg, obwohl ich Flugverbot habe. Bibi will offensichtlich einen Ausflug machen und Shubia sagt dann, wir streifen ja noch nicht mal die Stadt und deswegen sieht mich auch Tante Mania nicht. Hahaha, die alte Mania hat eine Hexenkugel und sieht alles. Schloss Klunkerburg soll angeblich ein Lost Place sein, weil Bibi sagt, das ist alles verlassen, verriegelt und verrammelt. Lost Place ist ein Modewort, das gab es 2002 wahrscheinlich noch nicht. Es gibt viele Menschen, die gerne verlassene Orte erkunden. Da gibt es so eine Szene, die sich Urban Explorers nennt oder Urbexer. Und die machen nichts Illegales, die brechen nicht ein, sondern schauen sich einfach nur verlassene Plätze an. Zum Beispiel verlassene Schlösser, verlassene Bahnhöfe, verlassene Schienen irgendwo im Wald oder verlassene Bunker. Ja, genau, Bunker gibt's auch. Ich frage mich nur, wann Schloss Klunkerburg bitteschön verlassen und zugemacht wurde. Bibi war doch da irgendwann mal Prinzessin in Folge 32, ihr erinnert euch? Bei mir war das Folge 14, da habe ich die Prinzessin besprochen und Schloss Klunkerburg war voller Leben. Voller Besucher, voller Führungen, Barbara und Bernhard sind dort mit Bibi zur Sonntagsführung gegangen, das war doch ein lebendiger Ort. Flowey Powie, typisch Mädchen, möchte die Prinzessin spielen und Shubia den Hausgeist. Wuhu, wuhu. Was rede ich da? Natürlich nicht Hausgeist, Schlossgeist. Aber das Huhu stimmt und Bibi sagt von mir aus, ich war da schon mal Prinzessin. Ich finde es schön, dass auf die alten Folgen verwiesen wird. Das hat dann immer so einen Nostalgie-Moment. Flowey Powie erwähnt dann einen alten Zauber, der in Klunkerburg immer noch wirken soll. Da macht die Folge richtig Spaß, weil es ins Mystische geht. Und dieses Mystische, das ist schon wieder, alleine wegen der Mystik, eine estnische Spur für mich. Weil auch in Estland wird oft von alten Zaubern oder irgendwelchen alten Legenden gesprochen und keiner weiß, ob sie wahr sind oder nicht. Ja, das ist immer sehr, sehr schön. Deswegen fetter Pluspunkt für diese Folge. Bei Tante Mania angekommen, erwartet Shubia auch schon die größte Standpauke, weil sie wirklich keine Hausaufgaben gemacht hat, auch nicht auf Manias Fragen irgendeine Antwort weiß. Und dementsprechend rastet Mania, wie ich eingangs zitiert hatte, komplett aus. Ich kann Mania zwar nicht so toll sprechen wie Luise Luno, die passt einfach perfekt in die Rolle der Mania. Es ist auch der Hammer, dass sie noch lebt, weil sie nächstes Jahr, ich weiß nicht, welche Jahreszahl stimmt. Ich habe zwei Geburtsjahre entdeckt, aber wenn sie wirklich 1932 geboren ist, dann wird sie nächstes Jahr 90. Respekt. Sie macht wirklich einen perfekten Job als Mania und ist eine würdige Nachfolgerin für Tilly Lauenstein. Aber Mania hat wirklich vollkommen recht. Shubia benimmt sich wirklich respektlos, handelt sich in der Schule ständig Trouble ein und das ist auch der Grund, dass sie sich von den Eltern Hexverbot eingefangen hat, weil die Eltern wahrscheinlich mit Shubia überfordert sind. Ich meine, wir erfahren ja leider nichts über die Wanzhas, also wenn das wirklich keine misshandelnden Eltern sind, die Shubia wie Dreck behandeln oder vernachlässigen, dann sind es Eltern, die nur ihr Bestes wollen, aber auch nicht recht wissen, wie sie ihr Grenzen setzen sollen. Andererseits, ich betrachte das mittlerweile immer psychologisch, auch wenn es wirklich in die Respektlosigkeit reingeht und sie sich auch von Mania nichts sagen lässt, hinter diesem Verhalten stecken irgendwo auch Selbstzweifel und Unsicherheit. Also im Prinzip ist Shubia nicht weniger insecure als Flowey Powie, wenn man so möchte. Oder wie, ich denke mal, jede heranwachsende Person, das ist vollkommen normal und menschlich. Und es kommt nur darauf an, wie man mit ihnen umgeht. Und Shubia, diese Zweifel kommen heraus, indem sie sagt, ja, ja, Tante Mania, egal was ich mache, es ist doch sowieso immer falsch für dich. Ich bin für dich eh immer eine Schande. Natürlich hätte man ja nicht sagen dürfen, dass Shubia eine Schande ist, aber es geht ja hier nicht um die Person, sondern einfach darum, wie sie sich verhält und dass sie die Hausaufgaben nicht macht. Und ja, Shubia kann halt mit den traditionellen hexischen Werten nichts anfangen. Das hat sie ja schon bei Folge 18 eindrucksvoll betont. Aber Mania reicht's, sie schmeißt Shubia kurzerhand aus der Hexenschule raus, weil sie die Schnauze auch gestrichen voll hat von ihrem Verhalten und auch nicht mehr weiter weiß. Und Shubia rastet aus und sagt, nein, du brauchst mich nicht rausschmeißen, Tante Mania, ich gehe freiwillig. Auf geht's, Kawakasi, Vollgas und fliegt durch die Scheibe. Mania ist erstmal entsetzt und sagt, diese Rotzgöre werde ich in eine Laus verhexen, was Bibi und Flaui Paui aber aufhalten. Ja, Mania kann auch impulsiv reagieren, weil auch das impulsive Verhalten von Shubia ansteckend ist. Ja, ich finde mich da tatsächlich bei Bibi und Shubia wieder, weil sie beide impulsiv reagieren können. Bibi ja auch, ich sag nur, Bibi reißt aus. Der Unterricht muss leider ausfallen, weil sie sich nicht mehr konzentrieren können ohne Shubia. Das kann ich verstehen, weil ich meine, auch wenn das Verhalten gerade jetzt nicht unbedingt rosig war, echte Freundinnen stehen zu einem, sagen zwar, dass das Verhalten nicht okay war, aber lassen eine nicht fallen. Und sie wissen ja, Shubia ist im Grunde ihres Herzens total in Ordnung. Der Unterricht wird abgesagt und Shubia braucht laut Mania eine Lektion, was ja auch irgendwo verständlich ist, weil man kommt ja weder als Lehrerin noch als Freundin noch als Eltern überhaupt nicht an sie ran. Es ist kein vernünftiges Gespräch möglich und dieses Nicht-an-sie-rankommen, das wird deutlich, als sie Shubia in der Stadt finden. Bibi und Flaui Paui wollen Shubia nämlich suchen und finden sie auch wild mit Kawakasi umherfliegend und kreischend und hui, hui, ich bin die Donnerhexe. Liebe Shubia Wanza, komm mal runter von deinem hohen Ross, du bist nicht die Donnerhexe, sonst würdest du Thora heißen oder Thora, wie eine meiner Lieblingsschauspielerinnen aus Amerika, Thora Birch. Falls die keiner kennt, ihr bekanntester Film American Beauty oder Hokus Pokus. Und ja, das ist ja nichts anderes als die weibliche Form von Thor, dem Donnergott. Ich habe das auch schon gewusst, bevor ich Skandinavistik im Bachelor studiert habe, weil ich ja früher schon Skandinavien-Fan war und auch von der nordischen Mythologie. Und deswegen Shubia, das mit Donnerhexe wird in diesem Hexenleben nichts mehr. Bibi und Flaui Paui fliegen aufs Dach, kommen an die Freundin nicht heran, weil sie rechts und links überhaupt nicht mehr merkt, was sie tut. Also Shubia ist praktisch im wahrsten Sinne des Wortes am Durchdrehen. Totalausfall. Man muss sich vorstellen, wie jemand, dem gerade alle Sicherungen durchknallen und der einfach Sachen tut, die er eigentlich nicht tun würde im normalen Zustand. Als dann aber die Polizei mit ihrem Lalülala auftaucht, unter Shubia, muss Bibi hexen, weil Flaui Paui auch sagt, Bibi, tu doch endlich was. Ene mene Apfelsaft, Geschrei und Flug auf halbe Kraft. Aha, bei Apfelsaft habe ich die Elsa ein bisschen gehört. Die ja hier gänzlich fehlen, weil Barbara nicht dabei ist. Aber Shubia geht schon ohne Bibis Hex-Hex runter. Flaui Paui sagt zuerst, sehr gut, Bibi. Ich war das nicht. Es war aber jemand. Und zwar nicht Kawakasi, sondern Tante Mania. Tante Mania hat das richtig gemacht mit der Fernhexerei, weil Shubia wirklich über alle Stränge schlägt. Und es können ja wirklich nicht die Bürger und Bürgerinnen von Neustadt irgendwas dafür, dass für Shubia gefühlt gerade das ganze Leben Mist ist und dass sie keiner mag mich oder Prügikast Gedanken hat, wenn man so schön sagt. Ja, Prügikast heißt ja Mülleimer für die, die das noch nie gehört haben auf Estnisch. Und ich sag zu schlechten Gedanken über sich selber immer Prügikast Gedanken. Und ja, weil es bei Shubia gerade einfach nicht rund läuft und sie sich unverstanden fühlt, ist sie eben am Durchdrehen. Und sie dreht wirklich am Rad. Deswegen war das von Mania wichtig, ihr jetzt einfach mal Grenzen zu setzen und zu sagen, hey Shubia, komm bitte runter. Wenn ich von diesen Zickereien absehe, finde ich die Dialoge hier immer noch sehr gelungen. Insbesondere als Flaui Paui sagt, da ist wohl eine Sicherung kaputt. Bei wem? Bei Shubia oder bei Kawakasi? Bei beiden. Meine Finnisch-Dozentin hätte dazu einfach nur gesagt, die hat nicht mehr alle Mumins im Tal. Der beste Spruch, den ich jemals vor ziemlich genau vier Jahren, gelernt habe. Auf Finnisch und auf Deutsch. Und ja, auf Estnisch kenne ich ihn zufällig auch. Bibi und Flaui Paui sind sich aber einig, dass Kawakasi im Eimer ist und mir fällt dazu nur eins ein. Er ist nicht im Eimer, er ist im Prügigast. Aber auch nur wegen Tante Manias Hexerei. Später kommt Shubia zu Bibi, weil Bibi und Flowey Powey zusammen Hexsprüche büffeln. Tante Mania hat nämlich für den ausgefallenen Unterricht den beiden Junghexen 20 Hexsprüche aufgegeben. Als Shubia kommt und berichtet, dass Kawakasi immer noch kaputt ist und nicht hochgeht, bitten Bibi und Flowey Powey Shubia reinzukommen und auch um Hilfe bei den Hausaufgaben, aber Shubia denkt gar nicht daran, den beiden zu helfen. Sie sagt, nö, das Thema Hexenschule habe ich hinter mir und bei der ollen Mania krieche ich doch nicht zu Kreuze. Meine liebe Shubia, es geht ja nicht um Tante Mania, es geht um deine Zukunft. Also nur mal so. Und Tante Mania ist zwar eine traditionelle Hexe und es geht ja auch nicht darum, dass sie moderne Hexenwerte nicht schätzt, sondern es geht hier um das hexische Grundwissen und die Hexsprüche und Kräuterkunde müssen nun mal gelernt werden. Bibi erzählt aber, dass sie trotzdem noch eine zweite Chance bekommt, wenn sie sich bei Mania entschuldigt. Aber Shubia sieht erstmal gar nichts ein. Nach Hause möchte sie auch nicht mehr, obwohl Bibi sagt, denk an deine Eltern. Dieses Denk an deine Eltern hat natürlich nur Wert, wenn es sich nicht um Eltern handelt, die Shubia wirklich grob psychisch oder körperlich misshandeln oder vernachlässigen. Dann zählt dieses Denk an deine Eltern natürlich nicht und dann ist es verständlich, dass sie nie wieder nach Hause will. Aber wenn es wirklich nur Streitigkeiten gibt, weil man halt einfach eine Meinungsverschiedenheit hat, was als Heranwachsende ja nichts Ungewöhnliches ist, hatte ich ja selber auch. Und ich gehe mal davon aus, dass Shubias Eltern eigentlich nur das Beste wollen. Mehr erfährt man ja leider nicht. Und deswegen ist Abhauen niemals eine Lösung. Und schon gar nicht ohne irgendwie eine Nachricht zu hinterlassen. Theoretisch würde Shubia eine Möglichkeit haben, auf den Ausreißerbauernhof zu gehen oder zu fliegen, aber den gibt es ja nicht mehr. Aber das hätte so perfekt gepasst. Shubia lenkt Bibi ab und sagt, geh doch ans Hexbuch deiner Mutter, bestimmt steht dort ein Hexspruch drin, wie ich Kawakasi wieder flott kriege. Aber es kann nur Kawakasi wieder aktiv gehext werden von der Person, der ihn lahm gehext hat. Das ist aber ein Trick von Shubia und Flowey Powey, wie soll es auch anders sein, guckt in den Spiegel und bürstet sich die Haare. Und da klaut Shubia Gänseblümchen, den Besen von Flowey Powey. Klar, es ist ganz normal, dass man in Flowey Poweys Alter noch ein bisschen naiv ist, aber sie hätte doch eigentlich damit rechnen sollen, dass Shubia in diesem Zustand alles zuzutrauen ist. Ja, wahrscheinlich hat sie auch nicht damit gerechnet, weil normalerweise ist Shubia auch nicht so asozial drauf. Aber wer dem anderen was klaut, der macht sich nicht nur strafbar, sondern es ist ein Vertrauensbruch. Es sind ihre Freundinnen und sie nutzt das Vertrauen einfach aus, nur weil sie gerade mit sich und der Welt nicht zufrieden ist. Und da hätte ich an Flowey Poweys Stelle überhaupt kein Verständnis für gehabt. Also für mich wäre die Freundschaft beendet, sobald mich jemand beklaut oder mein Vertrauen missbraucht. Und ich meine, wenn ich jemandem eine zweite Chance gebe, dann muss man wirklich versprechen, dass das nie wieder vorkommt. Aber ganz ehrlich, zweite Chancen, haha, die habe ich in meinem Leben schon so oft verteilt. Klar, ich habe auch Fehler gemacht, aber jemanden bestohlen? Bevor ich mich sowas überhaupt trauen kann, weiß ich ganz genau, was dann passiert, weil man hat mir einfach von klein auf eingebläut, man hat andere nichts wegzunehmen. Punkt. Auch nicht, wenn man sauer ist. Aber Flowey Powey war ja mit ihrer Schönheitsarie beschäftigt und schwupps hat sie den Salat. Der Besen ist weg, weil Kawakasi nicht will. Und Shubia sich dann mit Gänseblümchen auf und davon gemacht hat. Sie suchen deswegen Shubia auf Kartoffelbrei, der ganz schön zu schleppen hat, Bibi und Flowey Powey. Shubia geht derweil zu Eddie Edison. Der Nachname alleine schon Edison, das ist eigentlich skandinavisch. Aber es gibt ja auch sehr viele skandinavische Familiennamen in Estland und deswegen ist der Nachname beides, eine skandinavische und eine estnische Spur. Er ist der berühmte Neustädter Erfinder und wird gesprochen von Santiago Ziesmer, alias SpongeBob in SpongeBob. Und bei Bibi ist krank dieser Professor Tunive, der Chinese mit der sehr hohen Stimme. Diesen Akzent mit den Ls und Rs spricht er hier nicht, aber die hohe Stimme hat er immer noch. Und es ist deswegen auch eine ganz besondere Stimme. Er fragt sich auch, wo Shubia diesen Hexenbesen her hat. Du hast ihn doch nicht etwa ausgeborgt, habe ich ihn mir ausgeborgt. Okay, also da hat Shubia wirklich Sympathiepunkte verschenkt. Auf alle Fälle, also ich saß davor oder sitze davor und könnte jedes Mal explodieren an dieser Stelle, weil ich mir so denke, sag mal Shubia, dir geht's aber schon noch gut, oder? Ich meine, du hast schon den Knall gehört. Oder anscheinend nicht. Sie möchte, dass er die Kawakasi repariert, damit sie Blumenpott wieder ihren Besen zurückgeben kann. Die soll mal froh sein, dass ihr Blumenpott, ich meine Flowey Powie, nicht die Freundschaft gekündigt hat. Oder dass sie da nicht alleine dasteht nach dieser Geschichte. Der Erzähler findet die Schwindelei auch daneben. Also klauen ist daneben und jemanden anschwindeln oder anlügen, nur weil man nicht irgendwie blöd dastehen will, das ist auch daneben. Sie soll gefälligst dazu stehen, dass sie gerade neben der Spur ist. Auch wenn es schwierig ist, aber es ist immer leichter, sich irgendwie feige aus dem Staub zu machen. Und ja, heimlich leihen ist auch klauen. Später ist Shubia nicht mehr aufzufinden, als Bibi und Flowey Powie sie suchen. Mit dem nächsten Hexspruch kriegen sie sie nicht. Shubia ist zwar nicht gut in der Hexenschule, aber Sprüche blockieren, das kann sie. Sehr komisch. Flowey Powie macht sich Sorgen wegen Gänseblümchen, was ich auch gut verstehen kann hier in diesem Fall. Ob ich jetzt der Flowey Powie-Fan bin oder nicht, aber dass sie jetzt wegen Gänseblümchen total down ist, das ist nachvollziehbar und hier tut sie mir auch richtig leid. Aber Bibi sagt, Shubia würde sowieso bestraft werden, weil das absolut gegen das Hexengesetz ist, dass man einer anderen Hexe etwas wegnimmt. Richtig so. Sie wird wahrscheinlich Ärger kriegen mit dem Hexenrat. Was nicht erwähnt wurde, ob es dann auch passiert ist, aber im Regelfall, wenn Flowey Powie dem Hexenrat anzeigt, dass Shubia ihr den Besen gestohlen hat, dann bekommt sie natürlich ihre Konsequenzen dafür. Und ja, die Hexen verstehen da überhaupt keinen Spaß. Was ich auch absolut korrekt finde. Und ja, man kann wirklich sagen, Shubia hat hier Mist gebaut und sie muss einfach dafür gerade stehen. Das gehört zum Großwerden auch dazu. Es geht hier nicht darum, sich überanzupassen oder sich komplett zu ducken. Aber das ist das andere Extrem und damit tut sie sich selber keinen Gefallen. Sie bringt sich selber nur in Teufels Küche. Als Bibi und Flowey Powie bei Eddie Edison in der Werkstatt landen, wo sie offensichtlich der letzte Spruch hingebracht hat, ist Eddie gerade am Basteln und Bibi kennt ihn ganz gut, einmal vom Wettfliegen und einmal von den verhexten Weihnachten. Die Reparatur nützt aber überhaupt nichts, weil es ja wie gesagt eine Hexerei ist und dagegen kann Eddie Edison nicht anstinken. Bibi klärt den Erfinder sofort auf und sagt, das ist nur eine Fernhexerei von Tante Mania über die Hexenkugel. Oh mein Gott, das ist ja unheimlich, wenn eure Lehrerin euch ständig hinterher spioniert. Das tut sie eigentlich nicht und ja, natürlich tut's Mania nicht. Aber sie erzählen, dass Shubia zu weit gegangen ist. Und Flowey Powie klärt auf, dass Shubia natürlich nicht den Besen ausgeliehen bekommen hat, sondern ihn einfach heimlich gestohlen hat. Und Mania hat hier nur eine gesunde Grenze gesetzt, nicht spioniert. Barbara ist nicht da, sondern beim Schwätzchen bei Tante Amanda, wie der Erzähler erwähnt. Schade eigentlich, weil Hallgerd Bruckhaus und ihre Els, die haben da einfach gefehlt. Und Bernhard auch. Der ist wahrscheinlich arbeiten. Die Hexenkugel von Barbara zeigt nur bunte Farben. Eine Sekunde wird Schloss Klunkerburg eingeblendet und Bibis Nase fängt wie verrückt an zu jucken. Diejenigen, die Bibi in- und auswendig kennen, wissen ganz genau, was es ist. Aber ich als 18-jährige Hörerin damals war erstmal überrascht. Es ist spannend geworden. Flowey Powie macht dabei sogar Witze und sagt, Shubia winkt bestimmt aus dem Fenster. Flowey Powie, seit wann machst du denn Witze? Der Erzähler wundert sich auch, Flowey Powie als Prinzessin mit ihrem anmutigen Kleidchen und ihrer Krone auf dem Kopf. Die kann er sich vorstellen, dass sie aus dem Fenster winkt, aber Shubia? Shubia ist eh nicht aufzufinden, weder am Fenster noch sonst wo. Aber ja, eine andersartige Prinzessin kann Shubia schon darstellen, nämlich die Queen of Punkrock. Wenn sie eine Punkband hätte und ein paar Bandkollegen und eine Bühne, dann kann ich mir das gut vorstellen. Warum nicht? Aber die Prinzessin im klassischen Sinne, nee, da ist sie wirklich nicht der Typ für. Das ist eher Flowey Powie oder im Zweifelsfall auch Bibi, aber Shubia gäbe eine sehr gute alternative Prinzessin ab. Auf alle Fälle. Bibi und Flowey Powie landen nicht, wie sie vorhatten, vor dem Schlossportal, sondern im Rosengarten, in einem ehemaligen Rosengarten, der völlig verwildert ist. Oh, das ist richtig mystisch und ich denke sofort an irgend so ein verlassenes estnisches Schloss und da hast du wirklich so einen Rosengarten, der jahrelang nicht mehr gemacht wurde. Damals habe ich mir auch schon die wildesten Sachen darunter vorgestellt. Einfach nur herrlich. Und alleine wegen dieser mystischen Stimmung liebe ich die Folge, trotz dieses ganzen Gezickes und meiner Kritikpunkte. Bibi fragt Kartoffelbrei, ob er spinnt. Nein, es war eine Kraft.
Etwas ist hier, ich spüre es.
Ja, Bibi und Flowey Paui liegen richtig, da ist wirklich etwas. Bibi ruft zuerst, hallo, hallo, ist hier jemand, hallo? Und dann hören sie einen Hilferuf, der eindeutig von Shubia kommt. Shubia steht unter einem Tor, deswegen konnte man sie von oben auch nicht sehen. Einem Tor aus Rosen, aber um sie herum ist nichts und trotzdem schreit sie Hilfe, weil sie offensichtlich gefangen ist. In einer unsichtbaren Wand. Verflixter Schlangenfraß, flucht sie die ganze Zeit, oder Krötenschleim und Spinnenbeine. Und Bibi fragt, ob Shubia Schattenboxen macht. Naja, so witzig finde ich das eigentlich nicht. Und Shubia selber auch nicht. Mann, Blocksberg, ich hab Hunger und ich will hier raus. Und Bibi sagt, das fühlt sich an wie eine Art Plastikplane, eine Hexenwand. Endlich hast du's mal geschnallt, Blocksberg. Dann steckst du ja wirklich fest. Blumenpott, deine Intelligenz ist umwerfend. Musst du immer auf mir rumhacken? Da hat Flowey Paui recht, Shubia nervt wirklich mit ihrem Gezicke. Man will ihr helfen und sie keift nur rum. Oh Gott. Shubia ist offensichtlich in eine Falle getappt. Deswegen war sie nicht auffindbar per Suchhexspruch und auch nicht per Hexenkugel. Weil Hexenringe das ja blockieren. Bibi soll den Hexenring auflösen, sagt Shubia. Sie denken, dass Tante Mania dahinter steckt, aber die ist es nicht. Sie beobachtet die jungen Hexen nur. Und sie sagt, Leute, jetzt wird's richtig spannend. Zieht euch warm an, weil der Name dieser Hexe, die jetzt erwähnt wird, die setzt seit 2020 spätestens jedem die Krone auf. Passt mal auf. Das ist ein vergessener, uralter Ring der Hexenschwester, Trommelwirbel, Coronaria. Okay, das konnte Kiddings 2002 natürlich nicht wissen, aber oh mein Gott, einen schrecklicheren Namen hätte man sich nicht aussuchen können. Der ist spätestens seit über anderthalb Jahren völlig out. Aber er hat, als ich letztes Jahr Shubia dreht durch nach Jahren wieder gehört habe in Estland, einen Lacher ausgelöst bei mir. Und ich war zufällig alleine im Wohnheim und konnte deswegen einen totalen Lachflash richtig leben. Weil ich mir dachte, oh mein Gott. Und diese Hexe Coronaria war die Frau von König Kunibert II. Und sie hat für ihr Leben gerne Hexenringe gelegt. Für Hexen ist dieser Ring gefährlich, während er für Normalsterbliche ungefährlich ist. Und in so einem Coronaria-Ring ist man gefangen und kann sich nichts herbeihexen. Mania traut Bibi offensichtlich viel zu, wenn sie sagt, Bibi kann jetzt hier helfen. Klar, weil Bibi ja 3 Folgen vorher einen Hexenbann gelöst hat. Deswegen weiß Mania ganz genau, was Bibi auf dem Kasten hat. Shubia hat Hunger und macht deswegen wieder Flowey Paui an. Oh Leute, ich kann's nicht mehr hören an dieser Stelle. Bibi beendet den Wahnsinn und hext ein Wurstbrot, das Shubia wieder nicht gut genug ist, sehr dürftig belegt. Na bitte, wenn's dir nicht passt. Nein, mach schon, Blocksberg. Sie hat natürlich das Brot durchgeschmissen, weil durchreichen nicht geht, sonst wäre Bibi dann auch in diesem Hexenring gefangen. Also Shubia macht sich hier wirklich nicht sympathisch in dieser Folge. Und mir persönlich, wenn ich das so sagen darf, gefällt sie erst ab Folge 86 richtig gut. Also seitdem bin ich sogar ein Fan von Shubia. Sie ist dann auch viel sozialer, hat zwar immer noch ihre freche, punkige Art, aber nicht mehr so, dass sie anderen damit auf die Füße tritt. Und das ist völlig okay. Der goldene Mittelweg passt immer. Und ich meine, Shubia kann ja trotzdem ihre Werte und ihre Meinung vertreten. Und ja, Brote gehen rein, aber keine Gänseblümchen raus. Und Flowey ist ungeduldig und möchte ihren Gänseblümchen wiederhaben. Bibi möchte helfen, bekommt aber nur Sprüche geklopft von Shubia. Zuerst macht sie Flowey Paui an, die Hexsprüche vorschlägt und dann sagt Bibi, ich möchte Hilfe holen. Und sie weiß auch schon bei wem. Und dann sagt sie, du kannst mich doch nicht mit dieser Pusteblume hier alleine lassen, die sabbelt mich doch voll. Spätestens da habe ich den Kanal so voll und ich denke mir, hallo Mädchen, mach mal deine Ohren auf. Wir wollen dir hier helfen. Und wenn Bibi und Flowey Paui nicht so nett gewesen wären, hätten sie Shubia da verrotten lassen. Bibi holt tatsächlich Hilfe bei Eddie und der holt seine Spezialgartenmaschine mit 6 Armen raus. Oder besser gesagt, Bibi schlägt ihm vor, diese Gartenmaschine zu benutzen, damit sie ein Loch graben können. Bibi hext die Maschine in Schuss. Aber Eddie macht die Steuerung selber, weil er meint, nicht dass bei der Hexerei irgendwas schief geht und er möchte ja auch noch was dazu beitragen.
Natürlich geht Bibi nicht ohne Eddie Edison. Er kommt mit auf seinem legendären Flugfahrrad, das wir vom Wettfliegen kennen. Der Erzähler erwähnt dann ein Wort, das ich richtig toll finde. Sechsarmiger Universal-Garten-Maschinen-Schaufel-Bagger-Krebs. Einfach nur tolles Wort. Oha. Schubia kapiert zuerst nicht, was dieser Blechhaufen soll und will vor Weihnachten noch raus. Liebe Schubia, du kommst auch jetzt in dieser Podcast-Folge vor Weihnachten noch raus. Also chill mal, wie man heutzutage so schön sagt. Bibi gräbt mit Eddie Edison einen Fluchtweg unter dem Hexenring und unter der Erde ist offensichtlich kein Ring. Also da hat diese Coronaria wohl nur in der Luft gehext. Schubia sagt zuerst, ich bin noch keine Ölsardine. Keine Volksreden jetzt. Danke, Bibi, darauf habe ich gewartet, dass du Schubia einfach mal erzählst, wo der Hammer hängt. Danach ist Schubia auch schon frei. Der Zickenalarm ist auch vorbei, alle halten sich in den Armen. Ach, dem Himmel sei Dank. Haben sie ihre pubertäre Zickerei auch endlich vergessen. Schubia bedankt sich bei Bibi und bei Eddie, hat aber den Besen von Flowey Powey vergessen. Da kommt Flowey Powey wieder mit ihrer Angstmasche und wenn er sich nicht auflösen lässt? Flowey Powey, bitte nicht, was wäre wenn? Auch Menschen, die nicht an einer Angststörung leiden, finden das bestimmt extrem nervig, aber ich, die seit der Jugend an einer Angststörung leidet oder sogar seit der Kindheit, mit dem macht das einfach was und ich will, was wäre wenn, nirgendwo haben. Weil mit was wäre wenn kommst du nie weiter. Du kannst es nur rausfinden, wenn du etwas machst. Wie zum Beispiel eben hier Bibi Hexenring auflösen. Und ja, da nervt Flowey Powey manchmal auch. Bibi weiß den Spruch, das ist der mit Elefant, Anspielung auf Benjamin. Sie hexen zu dritt den Ring weg mit Ene Mene Elefant, Spruch aus unbekannter Hand, sei für alle Zeit gebannt. Ene Mene eingeflößt, Ring und Wand sind aufgelöst. Hex, Hex! Die Geschichte ist aber noch nicht aus, weil Schubia das Ganze noch beichten muss vor ihren Eltern. Sie hat richtig Schiss davor, aber sie bekommt tatsächlich gar keinen Ärger mehr. Deswegen kann ich davon ausgehen, die Wanzas sind wirklich keine Assis. Sie sind froh, dass ihre Tochter nach Hause gekommen ist und nicht irgendwie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Das erzählt alles der Erzähler, das wird nicht mehr gespielt. Und die Eltern haben sich offenbar richtige Sorgen gemacht. Schubia entschuldigt sich am Schluss auch bei Mania, kann die Fragen wieder beantworten. Der Besen fliegt auch wieder und Mania heißt sie wieder willkommen als vollwertige Hexenschülerin. Und ja, es gibt Schulen und Lehrer, die nicht mehr so gutmütig sind, die sowas nicht durchgehen lassen oder verzeihen können, aber Tante Mania hat ein gutes Herz und möchte den Jugendlichen halt Werte beibringen und nicht sie ärgern. Und ja, Schubia zeigt sich einsichtig. Mania macht keinen Unterricht, weil eigentlich sollte sie ja Hexsprüche abfragen. Diese Hexsprüche, die aufgegeben waren zum Lernen. Aber lieber erzählt sie Hexenringgeschichten, wahrscheinlich auch von dieser Coronaria. Beim schönen runden Schluss, der ist zwar rund, aber da vermisse ich sehr diese lebendige Erzählung von Joachim Notke, der sagt, ja, ich gehe nach Hause, mach mir einen Kräutertee. Das fehlt bei Gunter Schoß einfach, obwohl er seine Sache auch gut macht. Aber ja, es ist halt ein persönlicher Eindruck von mir. Auch wenn die Junghexen Freundinnen von Bibi am Anfang so ein bisschen abschreckend waren für mich und ich zuerst dachte, okay, Junghexenfreundinnen natürlich, aber bitte nicht so überzeichnet stereotyp, das fand ich ganz, ganz schlimm. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt an dieser Geschichte. Trotzdem muss ich sagen, dass ich die Hexenschulfolgen sehr, sehr gerne mag und deswegen auch einen Pluspunkt verdienen. Und später entwickeln sich ja die Figuren und man gewöhnt sich dann mit der Zeit daran. Und diese Folge mag ich trotz dieser Kritikpunkte gern, wegen der mystischen Stimmung und der estnischen Spuren. Verlassene Schlösser gibt es tatsächlich auch in Estland. Ich selber habe diese Plätze nie besucht, aber es gibt, laut einer Recherche von mir, Los Eravaldus, Los Emda, Los Valvere und Los Horeda. Das sind 4 Schlösser, die verlassen sind und eine gute Parallele sind zu dem hier verlassenen Schloss Klunkerburg. Was ich besser gefunden hätte, wenn ich schon etwas kritisiere, ein bisschen weniger Klischee bezüglich Flowey und Schubia, weil wir Hörer und Hörerinnen, egal in welchem Alter, nicht so doof sind, wie man annimmt. Man kann uns durchaus auch im jungen Alter etwas zutrauen. Man hätte sich lieber auf die Ursprungsschubia konzentrieren sollen, die ja schon mal eingeführt worden ist, weil die war tatsächlich noch bodenständig. Zwar auch punky, aber nicht so überzeichnet. Zu Flowey Powey habe ich schon alles gesagt. Die Els haben mir ein bisschen gefehlt von Barbara, weil die nicht dabei war und Bibi hatte nur einmal Els. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und nochmal vielen Dank für eure Geduld. Momentan in der Vorweihnachtszeit ist es ein bisschen stressig und deswegen kommen die Folgen nicht so pünktlich, wie sie sollten. Und danke für die Geduld und fürs Zuhören. Schließlich gab es sehr viel zu erzählen, auch zu Subkulturen, zu dem Frauen- oder Mädchenbild oder zum Grenzensetzen während des Großwerdens oder verlassene Schlösser. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jedes Mal, wenn ihr einschaltet. Nächste Woche hören wir uns wieder, bevor es in die Weihnachtsspecials geht. Ihr dürft wieder raten. Ich wünsche euch was. Einen wunderschönen Start in die Woche oder ein schönes Wochenende. Wann auch immer ihr das hört. Tschüss!